Okay. Der Lehrer steht vor der Klasse und sagt, ich möchte heute mit euch das Thema 1x1 besprechen. Meldet sich ein Schüler und sagt, das hatten wir vor 3 Jahren schon mal. Können wir nicht was Interessanteres hören? Was wird der Lehrer sagen? Ja gut, okay, wenn ihr wollt, dann vielleicht Algebra. Nein, was wird der Lehrer sagen? Der Grund, warum ich das 1x1 mit euch besprechen möchte, weil ich habe es vor 3 Jahren durchgenommen und keiner von euch hat es verstanden. Und ich nehme nicht ein Thema, was so nach Abstimmung irgendwie das Beliebteste ist, sondern das, was das Notwendigste ist. Und aus dem Gespräch gestern Abend mit der Leitung kam es ganz klar hervor, aus all den Enttäuschungen und all den Situationen, die sie so erleben und erleiden müssen, dass wir hier noch einmal grundlegen müssen. Darf ich mal fragen, wer überhaupt von dieser Gemeinde heute Morgen hier ist? Okay, das sind knapp 10 von?
Fast 40.
Von fast 40?
Ah, nee, 35.
Oder sind es nur von 30, 10 von 30 wären? Wie kann das sein? Ist das nicht schon in sich ein Indiz? Hey, wenn die Leiterschaft ein Seminar ansetzt, dann fahre ich nicht in Urlaub. Oder mache mir einen schönen Tag oder denke, ah, das Wetter ist heute zu gut oder es ist zu schlecht und ich kann nicht kommen. Es wird ja heiß sein, es wird unbequem sein. Was würdest du denken, wenn ich sage, ich habe auf den Wetterbericht geschaut, hier wird es über 30 Grad, ich komme nicht. Ich bleibe zu Hause auf meinem Pool und erhole mich da lieber und kühle mich ab. Ich sage, das geht nicht. Du musst deine Verantwortung wahrnehmen. Ja, zu Recht. Ja? Ja, aber welche Verantwortung hat ein Gemeindemitglied? Wenn die Ältesten sagen, wir machen ein Seminar, dann hat die Gemeinde die Verantwortung. Okay, dann bin ich da. Kann ich noch was Praktisches machen, aber auf jeden Fall, ich bin da von ganzem Herzen und ich werde mitmachen, weil ich glaube, wenn die Ältesten glauben, dass es wichtig ist, dann ist das für mich wichtig. So, an solchen praktischen Dingen sieht man schon, irgendwie unser Verständnis von Gemeinde muss noch einmal ganz neu ausgerichtet werden. Wenn wir ins Wort hineinschauen, dann sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen. Und wenn er dann diese Gemeinde beschreibt, dann nimmt er ein Merkmal, nicht, das ist eine Mega-Church und da ist coole Stimmung oder da fühlen sich alle wohl, sondern er sagt, diese Gemeinde ist eine siegreiche Gemeinde, die ich baue. Eine Gemeinde, die Widerstand leistet und die in der Offensive ist gegen die Mächte der Finsternis. Eine starke Gemeinde. Das ist, was Jesus versprochen hat. Wenn wir uns in der Realität umschauen, an so vielen Stellen, wir sehen etwas ganz anderes. Wir sehen keine starke Gemeinde, wir sehen eine sehr schwache Gemeinde. Und warum ist die Gemeinde schwach? Weil so viele Einzelne schwach sind. Statt in der Freiheit zu leben, der Kinder Gottes, sind sie gebunden an alle möglichen Dinge. Süchte, Pornografie, Freizeitbeschäftigung, an alle möglichen Dinge sind sie gebunden und sie sind nicht stabil, sind nicht belastbar. Sie leben kein Siegerleben, sie leben ein besiegtes Leben. Das ist, was wir an vielen, vielen Stellen finden. Und warum ist das so? Das hängt mit dem Verständnis von Christsein zusammen, das hängt zusammen mit dem Verständnis von Gemeinde. Wenn wir die Bibel uns als Vorbild nehmen und schauen an, wie dort Gemeinde beschrieben wird und das vergleichen mit dem, was wir heute an vielen, vielen Orten sehen, dann sehen wir gravierende Unterschiede. Gravierende Unterschiede. Und ich meine jetzt nicht die, die auf den ersten Blick ins Auge fallen. Die haben Zeichen und Wunder gehabt, da ging die Post ab und da gab es ständig Wachstum. Nein, es gibt noch ganz andere Elemente, die erstmal auf den ersten Blick nicht so auffallen, die eigentlich das tragende Fundament von dieser Dynamik des Heiligen Geistes ist. Und das ist, in dieser Gemeinde gab es eine bestimmte Mentalität der Verbindlichkeit. Eine Gesinnung von, ich bin unter der Herrschaft Christi, Jesus ist der Herr. Und diese Herrschaft wird ausgelebt und wird mir vorgelebt und die erkenne ich durch die Leiterschaft, die der Herr eingesetzt hat. Und Jesus zu gehorchen heißt, der Leiterschaft zu gehorchen. Ist das im Neuen Testament? Jesus hat erwartet, dass man ihm gehorcht. Haben die Apostel erwartet, dass man den Gemeinden gehorcht? Aber ja. Haben die Apostel solche Dinge geschrieben wie, gehorcht euren Führern? Aber ja. Aber heute die weit verbreitete Idee ist, du, ich mache, was ich will. Ich mache das, wozu ich Lust habe. Ich mache das so auf meine Art und Weise. I do it my way. Aber wir sind Kinder Gottes, wir sind Nachfolger Jesu. Wir folgen jemandem nach, er ist unser Vorbild. Von ihm lernen wir. Und was lernen wir von ihm? Demut und Sanftmut, das ist, was wir lernen von Jesus. Und das ist, was er gesagt hat, was wir von ihm lernen. Kommt zu mir, lernt von mir. Ich bin demütig und sanftmütig. Das ist Jesus. Und diese Tugend ist an so vielen Orten nicht vorhanden, weil sie gar nicht wertgeschätzt wird, weil man ein anderes Verständnis von Christsein hat. Und wenn wir die Gemeinde im Neuen Testament anschauen, dann sehen wir einen gravierenden Unterschied. Sie haben einen Lebensstil der Verbindlichkeit gelebt. Und da gab es etwas, was es heute fast nirgendwo mehr gibt. Dank sei Gott, im letzten Jahr gibt es eine neue Betonung darauf. Und nicht nur eine neue Betonung, es gibt Gemeinden, die anfangen, das zu praktizieren. Und siehe da, in diesen Gemeinden sehe ich Dinge, die ich nirgendwo anders in der gesamten pfingstlich-charismatischen Szene sehe. Und ich meine, dass ich die recht gut kenne. Da sehe ich dieses Verständnis, Christsein heißt, in Jüngerschaft zu leben. Ein Christ ist ein Jünger. Und das war das große Thema, das Jesus beschäftigt hat und was er gelehrt hat und wozu er Menschen gerufen hat. Sein Interesse war, Menschen zu Jüngern zu machen. Er hat kein Interesse gehabt, Fans zu haben oder Gemeindemitglieder zu suchen oder Mitarbeiter. Sein Interesse war, Jünger zu haben. Das war sein Interesse. Weil aus Jüngerschaft kommt Mitarbeit. Aber nicht umgekehrt, aus Mitarbeit kommt unbedingt automatisch Jüngerschaft. Es gibt ganze Gemeinden, die begeistern ihre Leute und halten ihre Leute bei der Stange, indem sie, ob sie bekehrt sind und nicht denen schon mal gleich eine Aufgabe geben, einen Posten geben, eine Position geben. Und die Leute fühlen sich geschmeichelt. Endlich werde ich mal anerkannt, endlich habe ich auch mal was zu sagen, endlich habe ich auch mal einen Platz, wo ich mich verwirklichen kann. Gemeinde ist nicht ein Platz, wo wir uns verwirklichen, Gemeinde ist ein Platz, wo Jesus geehrt wird, wo es um ihn und um seine Ehre geht. Das ist Gemeinde, es geht darum, ihn groß zu machen, ihn zu verherrlichen. So, wenn wir dieses Thema sehen im Neuen Testament, dann vergleichen wir das mit dem, was wir vorfinden an vielen, vielen Stellen. Und wir stellen fest, ja, der Segen ist auf Jüngerschaft. Und wenn wir Jüngerschaft nicht beachten, dann dürfen wir uns nicht beklagen, dass da kein Segen ist. Wir dürfen uns nicht beklagen, dass es nicht funktioniert. Und da ist so viel weltliche Gesinnung, eben dieses, ich mache mein Ding mitten in der Gemeinde. Aber das gehört nicht ins Reich Gottes. Das Reich Gottes ist, ich mache das Ding von Jesus. Ich bin für ihn da, ich folge ihm nach, ich imitiere ihn. Er ist mein Vorbild und ich strebe danach, in allen Bereichen meines Lebens immer mehr zu werden wie er. Das ist die Gesinnung, die wir im Wort finden. Das ist die Gesinnung, die Jesus sehen wollte in seinen Nachfolgern. Und das ist die Gesinnung, die die Apostel hervorbringen wollten durch ihr Vorbild und durch ihre Lehre und ihre Praxis. Vorbild, Lehre und Praxis. Das sind die wesentlichen Elemente. Ja. Und da wollen wir uns heute mit beschäftigen. Wir wollen uns anschauen, wie das aussieht im Worte Gottes. Gehen wir einmal zur Apostelgeschichte 14, Vers 21. Damit beginne ich mit dieser Schriftstelle. Als sie in jener Stadt, das ist Paulus und seine Leute, die da gereist sind, das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonien und Antiochia zurück. Wann sind sie zurückgekehrt? Nachdem sie zwei Dinge getan haben. Sie haben das Evangelium verkündigt und sie haben die Menschen, die darauf reagiert haben, zu Jüngern gemacht. Nicht zu Kirchenmitgliedern, nicht zu Stuhlwärmern, nicht zu Seminarbesuchern, Veranstaltungsbesuchern, sondern zu Jüngern. Das ist, was sie gemacht haben. Und wir müssen verstehen, was das bedeutet und warum haben sie das überhaupt gemacht. Und wir müssen sehen im Wort Gottes, sie haben Menschen zu Jüngern gemacht. Sie haben nicht gebetet, Herr, schenkt doch die wunderbare Gnade, dass diese Menschen Jünger werden. Sie haben verstanden, sie müssen Jünger machen. Jünger werden gemacht. Das ist, was Jesus gesagt hat. Macht zu Jünger. Macht zu Jünger. Was ist ein Jünger? Ein Jünger, von dieses Wort bedeutet, ein Schüler, ein Lernender. Das ist ein Jünger, der sich trainieren lässt, der sich ausbilden lässt. Das ist ein Jünger. So, der hat eine bestimmte Haltung, die ist sehr unterschiedlich von, ich mache mein Ding. Der hat die Haltung, hier bin ich, was soll ich machen, worum geht's? Sagt mir, wo es lang geht. Sagt mir, was ich tun soll. Das ist die Haltung eines Jüngers. Er ist belehrbar. Er ist führbar. Er ist prägbar. Er überwindet die natürliche Tendenz, auf Korrektur beleidigt zu reagieren. Wow, ist das möglich? Ja, es ist alles möglich, dem der glaubt. Es ist möglich, dieses alte Ego, ich ordne mich niemandem unter, ich lasse mir von niemandem was sagen und bleib nur bloß weg. Es ist möglich, dieses Ding zu kreuzigen. Es ist möglich. Demut und Sanftmut. Das ist, was Jesus hatte und das ist, was der Heilige Geist in jedem von uns hervorbringen möchte. Um das geht es ihm, das Bild Jesu hervorleuchten zu lassen. Uns umzuprägen in dieses Bild. Paulus sagt, ich leide Geburtswehen, dass Christus in euch Gestalt gewinnt. Das war sein Ziel. Er sagt nicht, ich eifere um, damit das eine Megachurch wird. Und ich will, dass irgendwie ganz viele Leute dazukommen. Nein, es ging ihm nicht um Zahlen, es ging ihm um Qualität. Wir wollen Jesus ernst nehmen und wir wollen seine Prioritäten übernehmen und wir wollen die Dinge anfangen zu sehen, wie er sie sieht. So, ich will in diesen drei Einheiten, die mir zur Verfügung stehen, ich will darüber sprechen. Was ist Jüngerschaft? Wie sieht das praktisch aus? Wie kann man das in die Gemeinde hineinbringen? Welche Segnungen hat das? Und wie funktioniert das eigentlich ganz praktisch? Um das geht es. Weil wir wollen die Gemeinde von Jesus bauen, nicht unsere eigene Gemeinde. Und die Gemeinde, die Jesus bauen will, die hat eben dieses Grundelement Jüngerschaft. Und das ist so verschieden. Wenn wir gleich hineingehen ins Thema, werden wir das sehen, wie verschieden das ist von der Mentalität der allermeisten pfingstlich-charismatischen Christen heutzutage. Total unterschiedlich. Wir brauchen das Wort Gottes, um die Realität zu sehen, um zu sehen, was ist wirklich der Wille Gottes. Da steht es nämlich drin geschrieben. Halleluja. So, um das soll es gehen hier in diesen Einheiten. Ist das gut?
Amen.
Und selbst wenn du hier sitzt, sagst du, was willst du? Ich bin schon ein Jünger. Super, dann wirst du durch diese Lehre motiviert, Jünger zu machen. Ein Jünger, der nicht Jünger macht, ist noch nicht wirklich ein Jünger. Das ist noch am Beginn von Jüngerschaft. Denn ein Merkmal von Jüngerschaft ist, Jünger machen Jünger. Das heißt, wir geben das weiter, was wir gelernt haben. Und so auf eine sehr persönliche und sehr praktische Art und Weise. Aber bevor wir anfangen, Menschen in Jüngerschaft zu führen, müssen wir so wie in der Bibel sehen, dass überhaupt die Voraussetzung da ist. Man kann nicht jeden X-Beliebigen irgendwie dazu einladen oder mit ihm beginnen, jetzt irgendwie ein Jüngerschaftstraining zu machen. Es braucht gemäß der Schrift Voraussetzungen. Und wenn diese Voraussetzungen nicht da sind, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Voraussetzungen geschaffen werden. Und wenn die Voraussetzungen da sind, und zwar alle, dann beginnt Jüngerschaft, nicht vorher. Nicht irgendwie, und das ergibt sich schon mal auf der Zeit. Ich werde euch das zeigen vom Wort Gottes, wie sehr die erste Gemeinde das verstanden hat und darauf geachtet hat, dass diese Voraussetzungen wirklich erfüllt sind. So, wir schauen uns an die Schritte, die passiert sein müssen, die gegangen sein müssen, bis es dann zu dem Punkt kommt, wo man sagt, so, jetzt ist derjenige am Start. Jetzt können wir beginnen, ihn wirklich in Jüngerschaft hineinzunehmen. Lesen wir einmal Apostelgeschichte 2, 38. Das war diese wunderbare Situation, wo die Gemeinde geboren wurde zu Pfingsten. Der Heilige Geist kam auf die Jünger dort, die gewartet haben, gemäß der Anweisung von Jesus. Der Heilige Geist kam auf sie und dann gab es diese übernatürlichen Zeichen der Gegenwart Gottes, der Wind, das Feuer. Und sie haben in Sprachen gesprochen und dann haben die Leute aufmerksam zugehört. Und dann hat Petrus gepredigt und hat gepredigt über Jesus, über den Messias, an den die alle geglaubt haben. Alle Juden haben geglaubt an den Messias. Der Messias wird irgendwann kommen. Das war für sie Standard, das war klar, das war die Hoffnung ihres jüdischen Glaubens. Der Messias wird kommen und der wird alles wiederherstellen und alles wird gut werden. Wir werden in Freiheit leben und der Friede Gottes wird regieren. Das war das Verständnis. Und Petrus sagt, dieser Messias ist gekommen und ihr seid in eurer Religion so blind und so abgestumpft und so rituell und so formell geworden, dass ihr sagt, ihr dient Gott, aber ihr kennt ihn gar nicht. Und Gott kam und er stand vor euch, war auf euren Straßen und ihr habt ihn nicht erkannt. Und nicht nur ihr habt ihn nicht erkannt, ihr habt ihn verworfen. Ihr habt ihn gekreuzigt. Das ist, was Jesus, was Petrus den Juden dort erklärt hat. Und da war so eine Wucht, so eine Macht des Heiligen Geistes dahinter, sie zu überführen von ihrem kraftlosen Glauben, von ihrer Rechtgläubigkeit ohne Saft und Leben und ohne irgendetwas dahinter, dass sie auch in einem Augenblick aus der Täuschung in die Realität versetzt wurden und auf einmal gesehen haben, ich habe ja gar nichts. Ich bin ja völlig blind und bloß und nackt und weit, weit, weit weg von dem, was der Herr eigentlich für mich hat. Ich lebe ja in der Täuschung, ich lebe ja in der Lüge. Das Wort drang durch, heißt es, hat ihnen Wahrheit vermittelt, die sie noch nie vorher gesehen haben. Und sie haben verstanden, mein ganzes, mir was einbilden auf meinen Glauben, das kann ich alles in die Tonne kloppen, das hat mir kein bisschen geholfen. Mein Glaube ist nicht wirklich real. Das ist, was sie verstanden haben. Und deswegen kommt diese glorreiche Frage, was sollen wir tun? Das ist ein Zeichen von Hilflosigkeit. Die haben nicht gesagt, okay, ich weiß schon, was ich jetzt zu tun habe. Nein, die hatten keine Ahnung mehr. Die waren erschüttert über sich selber, zerbrochen, hilflos am Ende. Jesus sagt, das Reich Gottes fängt so an. Selig sind, die geistlich arm sind. So fängt das Reich Gottes an. Selig sind, die geistlich arm sind. Und was kommt danach? Dann kommt die Trauer über die Armut. So beginnt das Reich Gottes. Und so sehen wir es auch hier. Ja? Was sollen wir tun? Ja, wir verstehen jetzt, so weitermachen können wir nicht. Wir kennen Gott nicht, aber wir wollen ihn doch kennenlernen. Was müssen wir denn jetzt machen? Die Gemeinde wurde geboren und begonnen mit zerbrochenen Menschen. Wenn ich immer wieder die Klagen höre von Pastoren und von Leitern, von Ältesten über wie sie verzweifeln an der Gleichgültigkeit, an der Stumpfheit, an der Eigenwilligkeit der Leute in der Gemeinde. Und ich sage, hey, weißt du, was du versuchst? Du versuchst, mit unzerbrochenen Menschen Gemeinde zu bauen. Das kann nicht funktionieren, das hat noch nie funktioniert und kein Wunder, dass du daran kaputt gehst. Versuch nicht, etwas zu tun, was nicht funktionieren kann. Gemeinde kann man nur bauen mit zerbrochenen Menschen. Mit Menschen, die sich nicht mehr auf sich selbst verlassen, auf ihre eigene Weisheit, auf ihre Frömmigkeit, auf ihre Klugheit und Besserwisserei, sondern sagen, hier bin ich, was soll ich denn jetzt machen? Sag mir doch, was ich jetzt tun soll. Und genau das ist die Haltung eines Jüngers. Das ist Jüngerschaft. Sag mir, wie ich leben soll. Sag mir, wie ich arbeiten soll, mit welcher Gesinnung, wie ich mit meiner Frau umgehen soll, mit meinem Ehemann, mit den Kindern, mit meinem Geld, mit dem Fernseher, mit dem Computer. Sag mir, wie ich damit jetzt umgehen soll. Wie soll ich mit Gott leben? Wie soll ich ihn kennenlernen? Wie soll ich die Bibel lesen? Wie soll ich lernen zu beten? Das sind die Fragen, die ein Jünger fragen muss. Und auf solche Fragen gibt es dann gute Antworten. Halleluja. Aber wer denkt, er kann das schon alles und er weiß das schon alles, der wird weiter in seinem langweiligen Leben dahin schmoren und hoffentlich eines Tages ist ihm das alles über und er wacht auch auf und merkt, er muss in die Realität hineinkommen. Jüngerschaft ist, wir nehmen jemanden an die Hand und Schritt für Schritt führen wir ihn hinein in einen neuen Lebensstil. Nicht in einen Verhaltenskodex für Sonntagmorgen, für anderthalb Stunden, wie man sich da zu benehmen hat. Wann man die Hände zu heben hat, wann man begeistert zu klatschen und zu jubeln hat, wann man Halleluja zu sagen hat und huldvoll lächeln zum Bruder, den man nicht ausstehen kann. Das ist nicht Christsein, ihr Lieben. Das ist ein Krampf und darum sind die Meetings auch meistens so kurz, weil das hält man nicht lange aus, diesen Stress. Ja? Das ist nicht Leben im Reich Gottes, das ist Veranstaltungen zu besuchen und sich der entsprechende Hausordnung zu benehmen. Und der Rest der Zeit an der Arbeit und im Alltag und in der Freizeit läuft alles ab unter ganz anderen Regeln und mit ganz anderen Prioritäten. Das ist nicht Leben als Christ. Das ist eine Show, das ist ein Theater, das ist unecht. Jünger sein ist ein 24-Stunden-Job. 365 Tage im Jahr ohne Urlaub. Ja. Ich kannte meinen Ehepaar, die haben mir erzählt, sie haben ein Gespräch gehabt mit ihrem Ältesten und er hat ihm gesagt, wisst ihr, einmal im Jahr mache ich Urlaub von Gott. Und da haue ich so richtig auf den Putz und lasse die Sau raus. Einmal im Jahr muss man sein, da mache ich Urlaub von Gott. Und die waren klug genug und haben gesagt, ist das wirklich wahr? Meinst du das wirklich so? Du machst Urlaub von Gott? Ja, na klar, muss mal sein. Wir können ja nicht immer fromm sein. Haben gesagt, alles klar, herzlichen Dank, alles Gute noch, wir sind weg. Ich dachte, Halleluja, Gratulation. Hat Jesus irgendwann Urlaub vom Vater auf der Erde gemacht in 3 Jahren? Und gesagt, jetzt brauche ich mal eine Auszeit, wo ich mal endlich machen kann, wozu ich Lust habe. Haben die Apostel so eine Mentalität gehabt? Haben sie sowas gepredigt? Ob wir wachen oder schlafen, wir leben mit ihm. Das ist, was die Apostel verkündigt haben. Bis hinein in die Träume gilt die Ordnung Gottes. Das ist nicht so ein ausgeklammertes Reservat, wo du noch so deine Wünsche und Triebe ausleben kannst. Sondern auch da gilt die Ordnung Gottes. Da kannst du die Ordnung Gottes aufrichten. Und auch da ist der Teufel besiegt, genauso wie im Wachzustand. Und auch da hat man Autorität im Namen Jesu und kann einem einen Traum, der einem nicht gefällt und der in eine ungute Richtung geht, halt, stopp, nein, da geht es nicht weiter. In Jesu Namen aufhören. In Jesu Namen, da nicht, mit mir nicht. Ich bin Kind Gottes, ich bin ein Heiliger. Aber ein Sonntagschrist weiß von solchen Dingen nichts. Da ist schon alles vergessen, wenn er schon draußen auf dem Parkplatz seine Zigarette wieder raucht. Er ist schon alles wieder vergessen, was er gehört hat. Ja, manche Gemeinden sind so barmherzig, die schaffen Aschenbecher an, für die armen Gläubigen, die es nicht schaffen, davon loszukommen. Statt Jüngerschaft anzubieten, statt zu predigen, wie man Sieg hat über Versuchungen, wie man frei wird von Süchten, stellen wir ihnen noch einen Aschenbecher dahin. Das findest du nicht in der Mentalität der Apostel. Also, was war die Antwort von Petrus auf diese glorreiche Frage, nachdem der Heilige Geist ihnen ihre selbstgemachte Religion zerschmettert hat? Und sie fragen, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, 2,38, tut Buße, ändert eure Grundhaltung, ändert eure Gesinnung, kehrt total um, 180 Grad kehre. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist das Programm, was er hier hat. Womit beginnt es? Mit Buße. Der Ruf zur Jüngerschaft beginnt mit Buße. So sehen wir das im Evangelium. Johannes predigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus predigt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. um das Reich Gottes zu empfangen, muss man sich umkehren, muss eine neue Gesinnung einnehmen. Ja? Leider im Deutschen dieses Wort ist sehr, sehr unglücklich. Und wenn wir das nicht genau erklären und definieren, dann kriegen die Leute völlig falsche Vorstellungen. Ja? Für sie ist Buße sowas wie Strafe. Ja? Das Einzige, wo wir das noch kennen, ist Bußgeld. Ja? Dann spielt dieses Wort keine Rolle mehr. Aber es bedeutet einfach vom Urtext her, eine völlig neue Gesinnung einnehmen, eine neue Haltung, eine innere Einstellung, die gewechselt wird, und zwar radikal, nicht ein bisschen, sondern die radikal ins Gegenteil verkehrt wird. Von ich mache, was ich will, zu ich will jetzt machen, was er will. Nicht mein Wille, sondern sein Wille. Und es ist für mich völlig offensichtlich, nach 22 Jahren Reisen von Ost nach West, von Nord nach Süd, inklusive ein bisschen Schweiz, inklusive Österreich, das Hauptproblem von vielen, vielen Gemeinden ist, dass da so viele Leute sitzen, die niemals wirklich Buße getan haben. Die sind fromm, christlich sozialisiert, die haben die christliche Sprache gelernt, die haben sich irgendwie angepasst, aber im Herzen ist nie dieser Zerbruch gewesen. Da ist nie dieser Punkt gewesen, ich gebe auf. Ich übergebe jetzt mein gesamtes Leben Jesus und ich bin jetzt nur noch für eine Sache da, unter seiner Herrschaft zu leben. Viele, viele Leute haben diese Entscheidung niemals wirklich getroffen. Woher weiß ich das? Indem ich ihren Lebensstil anschaue. Kleines Beispiel, ein Freund von mir, der auch im Dienst ist, kommt in eine Gemeinde, spricht da mit einem jungen Mann, der dann erzählt, wie lange er schon Christ ist und scheinbar sehr beeindruckt ist von seinem Christsein. Und mein Freund möchte das Ganze ein bisschen abkürzen, auf den Punkt bringen und sagt zu ihm, und wann möchtest du aufhören zu rauchen? Eine gute Frage, nicht wahr? Eine sehr praktische Frage, nicht eine theologische Frage, eine sehr praktische Frage. Und weißt du, was er als Antwort zu hören kriegt? Warum? Warum soll ich aufhören zu rauchen? Jesus liebt mich auch so. Offensichtlich beweist dieser junge Mann, dass er das Evangelium noch niemals verstanden hat. Hat noch nie verstanden, worum es überhaupt geht. Er denkt, er kann seinen Lebensstil weiterleben mit der Beruhigungspille, Jesus liebt mich ja. Egal, was ich mache, egal, wie ich gegen meinen Körper sündige und den Rat meines Hausarztes verachte, egal, Jesus liebt mich und Gott ist für mich und alles ist gut. Was für eine Einstellung. Ja? Er hat nie das Evangelium gehört. Ja, Jesus nimmt dich an, wie du bist. Aber dank sei Gott, er lässt dich nicht so, wie du bist. Dieses Evangelium hat er nie gehört. Der hat nur gehört, Gott nimmt dich an, alles ist gut, du hast Frieden und jetzt mach einfach weiter so. Wobei das Rauchen sicherlich nur ein einziges kleines Symptomchen ist von vielen, vielen anderen Dingen, wo man genau dasselbe dann eben auch feststellen kann. Jemand lebt einfach in völliger Unabhängigkeit und er kümmert sich überhaupt nicht darum, was ist der Wille Gottes? Was will Gott von mir? Diese Frage wird ernsthaft gar nicht gestellt. Weil man so Ideen hat wie, naja, den Willen Gottes erkennen oder sogar tun, das kann man ja sowieso nicht. Und es ist auch nicht nötig, wir haben ja die Gnade. Und die Gnade ist sozusagen Gottes Allheilmittel für meine Kompromisse. Das ist nicht die Gnade. Die Gnade ist Gottes Allheilmittel, deine Kompromisse zu überwinden. Dafür ist die Gnade da, nicht dir ein gutes Gewissen zu geben, während du weiter in den Kompromissen lebst und unbekümmert bist über all die Dinge, wo du dann gegen die Ordnung Gottes verstößt. Das ist nicht Gnade, ein völlig verkehrtes Verständnis. Erste Thessalonicher, lesen wir mal, Kapitel 1. Vers 9. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Hier hast du eine biblische Definition, was Bekehrung ist. Von den Götzen weg zu Gott, um dem lebendigen Gott zu dienen. Ohne diese Umkehr, ohne die Götzen zu verlassen, kann man gar nicht dem lebendigen Gott dienen. Das ist völlig unmöglich. Deswegen hat Jesus gesagt, wenn ich sein Kreuz auf sich nimmt, kann nicht mein Jünger sein. Das Kreuz ist das, was uns trennt und befreit von unserer Vergangenheit. Befreit aus der Hand aller Feinde, denen wir dienen mussten. Das ist, was Jesus gelehrt hat. So fängt Nachfolge an, diesen Ruf zu hören, alles hinter sich zu lassen und alles auf eine Karte zu setzen und zu sagen, jetzt nur noch der Wille Gottes. Halleluja. Lukas 14, 33. Wer nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Er kann Gottesdienstbesucher sein, der kann sogar Mitarbeiter werden, der kann sogar Leiter werden. Aber er kann nicht Jünger Jesu werden und damit hineinkommen in diesen Segenstrom und in diese göttliche Bestätigung. Allem entsagen, was man hat. Unserem guten Namen, unserer Ausbildung, unserer Erziehung, unserer Prägung, all dem, was wir für wertvoll halten, was uns wichtig ist. Allem entsagen, was wir haben. Unserem Geld, unserem Besitz, unsere Sicherheiten. Und wer das nicht tut, kann gar nicht Jünger sein. Weil ein Jünger macht sich vollständig abhängig von Jesus. Macht sich vollständig abhängig von Jesus. Das heißt nicht, dass er kein Bankkonto mehr hat, dass er kein Auto mehr hat oder eine Wohnung hat oder ein Haus oder irgendwas. Aber er weiß eins, das gehört alles nicht mir. Ich bin nur Verwalter. Und ich verwalte es im Sinne des Besitzers oder des Eigentümers. So muss man sagen, Eigentümer. Besitz und Eigentum ist ein Unterschied. Eigentümer. Im Sinne des Eigentümers. Allen entsagen. Und viele Gemeinden heute predigen das nicht mehr. Und sie haben einander das Evangelium. Komm zu Jesus, der macht dich glücklich. Der löst all deine Probleme. Komm zu Jesus und alles ist gut. Aber was heißt zu Jesus kommen? Ihn aufnehmen, die ihn aufnahmen, die denen da Gott macht, Kinder Gottes zu sein. Jesus aufnehmen heißt, als Herrn aufzunehmen. Als den, der jetzt das Sagen hat. Also bildlich gesprochen, wir räumen den Platz auf dem Fahrersitz und wir sitzen auf der Rückbank und Jesus darf vorne sitzen. Er darf sagen, wohin und wie schnell und wann Stopp, wann weiter. Er fährt jetzt. Wir sind die, die hinten sitzen. Das ist Kapitulation. Das ist, Herr, hier bin ich, bin am Ende. Ich übergebe jetzt alles vorbehaltlos dir. Ich mache keine Einschränkung. Ich sage nicht, Herr, gebrauche mein Leben, aber bitte verlange von mir nicht dieses oder verlange von mir nicht jenes oder lass mich mit dieser Idee in Ruhe. Ich will dir schon dienen, aber das auf keinen Fall. Das ist nicht Kapitulation. Die Kapitulation ist bedingungslos. Als Deutschland den Krieg verloren hat, mussten sie eine bedingungslose Kapitulation unterschreiben. Vorher wollten die cleveren Generale, die dann den Hitler überlebt haben, die wollten noch Bedingungen aushalten. Ja? Und die Alliierten haben gesagt, no way. Ohne Bedingungen wird kapituliert. Und wenn ihr das nicht wollt, kämpfen wir weiter. Bis ihr bereit seid, bedingungslos zu kapitulieren. Und bedingungslos heißt, danach diktieren die Sieger. Und die sagen, wie es von da an weitergeht. Und mit solchen Bildern müssen wir Menschen das klar machen. Das ist Bekehrung. Nicht eine Hand heben und die Orgel spielt sanft und wir schließen alle die Augen. Und wenn du jetzt Jesus annehmen möchtest, dann keiner guckt dir zu und jetzt kannst du mal die Hand heben. Und wenn du die Hand gehoben hast, dann bist du jetzt Kind Gottes. Und so ein Quatsch. Das ist so ein Irrsinn. Unter solchen Bedingungen wird der Teufel auch noch die Hand heben. weil es nichts kostet, weil es kein Ruf ist zu gar nichts, sondern einfach nur, jetzt denkst du, alles ist gut und nichts ist gut. Und nur wenn Buße getan wurde, dann schenkt Gott die Gnade, dass man wirklich von Herzen auf übernatürliche Art und Weise an ihn glauben kann. Glaube ist keine intellektuelle Leistung, es ist nicht eine Entscheidung im Verstand, es ist eine Kraft im Herzen. Und Gott schenkt diese Kraft, wenn wir umgekehrt sind, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und so viele Leute möchten im Verstand sich selber einreden, dass sie glauben. Das ist nicht biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist im Herzen. Und das ist, warum so viele Leute da sind in den Gemeinden, die nicht vom Heiligen Geist das Zeugnis haben, du bist Kind Gottes. Sondern ihre Sicherheit beruht auf einer logischen Schlussfolgerung. Mein Pastor hat gesagt, wenn ich das Übergabegebet bete, dann bin ich errettet. Ich habe das Übernahmegebet gebetet. Ergo, ich bin gerettet. Ist ein Verstandesschluss, ist ein logischer Schluss. Aber diese Logik im Verstand gibt dir niemals Kraft, dem Teufel zu überwinden. Niemals Kraft, standzuhalten, wenn Verfolgung kommt. Niemals Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Es braucht etwas im Herzen. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn Gott nicht im Herzen einen Glauben wirkt, wird es nie Sieg geben. Und Gott wirkt diesen Glauben übernatürlich als ein Geschenk, wenn die Voraussetzung da ist. Das ist das Prinzip, demütigt euch und Gott erhöht euch. Ja? Den Demütigen gibt Gott Gnade. Ja? So das Evangelium beginnt mit Demütigung, beginnt mit Kapitulation, beginnt damit, dass wir alles loslassen. Damit beginnt das Evangelium oder der Eintritt ins Reich Gottes. Ich weiß, das sind absolute Basics, aber in vielen Gemeinden ist das nicht mehr vorhanden. Und wenn für dich das sonnenklar ist, herzlichen Glückwunsch, wunderbar, dann halte es fest, wenn du mit Menschen zu tun hast, denen du den Weg bahnen sollst ins Reich Gottes, dann diese Bedingung. So geht es und nicht anders. Es gibt keinen Hintereingang ins Reich Gottes. Es gibt nicht so sich ein Reinschleichen. So langsam sich entwickeln, sondern es ist ein radikaler Bruch. Und nachdem kommt der dritte Punkt und das ist die Taufe. Und ich empfehle dringend, wenn du da einen Kandidaten hast, mit dem möchtest du die Jüngerschaft beginnen, ich empfehle dringend zu checken, ob diese Schritte gegangen sind und wie sieht es mit Taufe aus. Und wenn der dann sein Papier hervorholt von der Babybesprenkelung und will dir erzählen, also guck hier, ich bin auch getauft. Dann wirst du nicht ökumenisch friedfertig gesinnt sein und sagen, ach ja, okay, gut, ja, kann man so stehen lassen, wenn das für dich so gilt. Sondern wir bleiben bei der Wahrheit. Und ein Ritual von Menschen, die nicht glauben, an Babys, die auch nicht glauben können, hat keine Kraft. Es gibt keine Heilswirkung, keine Sakramente. Die passieren irgendwie nur einfach so, ohne Herz des Beteiligten. Dass es so etwas gibt, ist im Wort Gottes. Das ist Magie. Das ist Magie. Das sind völlig magische Vorstellungen. Ich habe eine wahre Geschichte gelesen. Ein Priester im Bordell kriegt einen Herzinfarkt oder Herzanfall. Ja? Und er merkt, es geht zu Ende und er schreit um Hilfe. Und den Flur runter aus dem anderen Zimmer kommt ein anderer Priester. Und er gibt ihm die letzte Ölung. Und dann war die Frage, ist das jetzt wirksam oder nicht? Das war eine ernsthafte theologische Frage. Ist das jetzt wirksam oder nicht? Doch, es ist wirksam, weil die letzte Ölung ein Sakrament angeblich sei von Gott und die funktioniert, auch wenn die beiden Priester mal gerade nicht im Geist waren. Das ist Irrsinn. Das verspottet einen heiligen Gott. Und so eine Art von Glauben gibt es in der Bibel nicht. Und dann müssen wir uns ganz klar von distanzieren und sagen, deine Eltern haben das gut gemeint, als du dich hast besprengen lassen vom Pfarrer oder vom Priester. Aber jetzt zeige ich dir, was neutestamentliche Taufe ist. Neutestamentliche Taufe ist nach der Bekehrung. Ohne Glauben, eine Taufe ist völlig wirkungslos. Und es ist die Identifikation mit dem Sterben, begraben werden und auferstehen mit Christus. Das ist Taufe. Und es ist von Gott verordnet und niemand hat das Recht, daran zu drehen, die Reihenfolge zu verändern oder die Art und Weise zu verändern. Niemand hat das Recht. Und deswegen das, was da mit dir passiert ist, kannst du einen Taufzettel in die Tonne schmeißen. Es ist keine Taufe, du musst jetzt getauft werden. Und du wirst feststellen, wenn du so mit Menschen umgehst, wie stark die Bindung an ihre Kirche ist. Sie sind gebunden. Und wenn das nicht konfrontiert wird und wenn sie nicht davon losgeschnitten werden, sie werden ihr Leben lang niemals wirklich geistlich, geradlinig, gesund wachsen. Und wir kämpfen nicht gegen Kirchen, wir kämpfen für Wachstum. Für geistiges Wachstum. Und deswegen sagen wir ihnen die Wahrheit. Und wenn auch deren Priester erbost sein sollte, wir sind nicht dafür da, Priester zu erbosen, gibt es das Wort, also in Rage zu bringen, aber auch nicht sie zu besänftigen, wir sind überhaupt nicht für die da. Wir sind für Jesus da und für diesen Menschen, den wir jetzt in die Freiheit und in die Mündigkeit führen. Für die sind wir da. Für Leute, die andere Definitionen von Christen haben als in dieser Bibel, für die sind wir gar nicht da. Das ist nicht unser Auftrag. Wenn wir sie treffen, wir können ihnen auch Buße predigen. Natürlich, sollten wir auch. Und wir sagen, wie herrlich die Freiheit der Kinder Gottes ist und dass die Wahrheit frei macht und nicht menschengemachte Religion, natürlich. Aber wir sind da für den Menschen. Und deswegen schonen wir ihn nicht in seinen religiösen Befindlichkeiten. Wir werden niemals sagen, naja, wenn für dich das gültig ist, die Taufe, dann werden wir das auch so anerkennen, deine Bibelsprengung. Wir dürfen sie nicht anerkennen, weil Gott sie nicht anerkennt. Punkt, fertig, aus. Wir sind nämlich jetzt Diener Gottes. Wir sind Boten des Herrn. Danke für die vereinzelten Amens. Könnte noch stärker werden, aber es kommt vielleicht noch. So, wir sind nicht Provokateure, wir kämpfen nicht gegen irgendwas, wir kämpfen für das Reich Gottes. Aber wenn ein paar Leute sich religiös auf den großen Zeh getreten fühlen, dann bitteschön sollen sie das genießen. Aber wir gehen weiter und wir verkündigen die Wahrheit. Wir sind nicht dafür da, es Menschen recht zu machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind erlöst, Gott zugefallen. Dazu sind wir erlöst. Amen. Für manche Leute ist das schon too much und das ist ja unglaublich so etwas und revolutionär. Da warte erst, bis es richtig zu sagen geht. So, das ist Taufe. Was kommt nach Taufe? Kommt Empfang des Heiligen Geistes. Was macht Paulus, als er in Ephesus diese Gruppe von Jüngern dort findet? Er fragt sie, weil ihm das irgendwie komisch vorkam. Irgendwie sagt er, das sind ja nette Jungs, aber irgendwas stimmt hier nicht. Er fragt sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Er fragt sie. Und wenn du jemanden hast, den du in Jüngerschaft führen willst, frag ihn, bist du getauft? Hast du den Heiligen Geist empfangen? Und wenn er sagt nein, dann sage ich, auch gut. Nein, dann sagst du, warum nicht? Petrus sagt ganz klar, das ist für alle, die glauben, für alle, die Gott herzurufen wird. Es ist ein Muss, erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Amen. Und vielen Leuten ist nicht klar, das Neue Testament ist geschrieben vom geisterfüllten, in Zungen sprechenden Gläubigen an geisterfüllte, in Zungen sprechende Gläubige. Eine andere Art von Christen gab es überhaupt nicht. Das war die einzige Variante, die es gab. Das ist normal. Jesus sagt, das sind die Zeichen, die denen folgen, die glauben, die sprechen in neuen Zungen. Amen. So, wenn jemand sagt, auf die Frage, ja, bist du überhaupt erfüllt von meinem Geist, sprichst du in neuen Zungen? Nein. Dann sagst du nicht, auch gut, dann sagst du, warum nicht? Und dann ist er schon ein bisschen angepiekst. Und dann hörst du so Antworten wie, ich kann auch ein guter Christ sein, ohne in Zungen zu sprechen. Ich sage, du kannst eine selbstgemachte Light-Version von Christsein leben, Aber ein neutestamentlicher Christ und Jünger kannst du nicht sein ohne den Empfang des Heiligen Geistes. Das ist ein absolutes Muss. Das ist nicht verhandelbar. Bitte erinnere dich dran, die Kapitulation war ohne Bedingung. Du hast unterschrieben und das heißt, du wirst jetzt alles das bejahen, was Jesus bejaht. Jesus bejaht, du wirst in Zungen sprechen. So, mit ein bisschen Lehre werde ich dir helfen, dann wirst du in Zungen sprechen und jetzt ein bisschen den Rest deines Lebens. Und wenn das Ganze auf Bayerisch geht, dann sagst du noch, host me. Diese ganze Idee, wir sagen, wo es lang geht, ist vielen völlig fremd. Im Wort siehst du, Petrus befahl, dass man sie taufen ließe. Er hat gesagt, wie wär's? Hättet ihr nicht Lust? Wäre das nicht eine coole Idee? Überlegt doch mal. Ich meine, wenn ihr nicht wollt, okay. Die haben sich bekehrt, Petrus befahl, dass man sie taufen ließe. Ja, wer ist Petrus zu befehlen? Wie ist mein Glaubensleben aus? Er ist Apostel und du bist Jünger, ganz einfach. Und viele Leute kriegen schon Schreck irgendwie und denken, ja, also das geht ja jetzt doch schon in ziemliche Sektennähe. Jetzt wird hier das Leben der Menschen bestimmt. Dieses Argument kommt noch viele, viele Male und wir sagen immer eins, Jüngerschaft ist freiwillig. Niemand zwingt dich, ein Jünger zu sein. Aber wenn du ein Jünger bist, dann hast du unterschrieben, bedingungslos, und du hast unterschrieben, dass du alles mitmachen wirst, was in diesem Wort ist. Ob das Zehnter ist oder sexuelle Reinheit ist oder in Zungen sprechen, spielt gar keine Rolle. Du hast schon unterschrieben. Willst du nochmal überlegen, ob deine Unterschrift zurückziehen möchtest? Kannst du. Aber wenn sie bestehen bleiben soll, dann zu den Bedingungen Gottes. Das ist das große Problem, das wir in der Mentalität haben, dass die Leute denken, in der Gemeinde ist alles freiwillig. Und für sie freiwillig bedeutet, dann kann ich auch entscheiden, was ich mitmache und was ich nicht mitmache. Und das ist ein Riesentrugschluss. Und wenn wir uns erinnern, ein Jünger ist ein Lernender, ein Schüler, ein Auszubildender. Nun überlege mal, wie geht das in Ausbildungen? Da interessiert sich jemand und möchte, was weiß ich, Kfz-Mechatroniker werden. Ja? Oder irgendwas anderes. Er interessiert sich dafür. Dann hat er Gespräche, dann recherchiert er, was bedeutet dieser Beruf. Und wenn es dann konkret wird, dann gibt es vielleicht Gespräche und dann guckt er sich mal einen Lehrvertrag an, was steht da alles drin? Was ist das Ziel meiner Lehre? Was sind die einzelnen Dinge, die ich dort lernen werde? Und dann darf er sich entscheiden, möchte ich das nicht? Er unterschreibt. Und was nicht geht, nachdem er unterschrieben hat, zu sagen, ach übrigens, Punkt 14, den müssen wir noch streichen und über Punkt 7 reden wir auch nochmal, den müssen wir deutlich abändern. Den Vertrag macht der Ausbilder. Der Inhalt des Vertrages kommt vom Ausbilder. Vom Auszubildenden kommt die Entscheidung, ja, ich will per Unterschrift. Und der Auszubildende kann weder vorher noch hinterher die Bedingungen verändern oder verhandeln. Die sind nicht verhandelbar. Und ich sage dir, aus Erfahrung weiß ich, dass viele, viele Christen diese Idee völlig absurd finden. Ob ich in Zungen spreche oder nicht, das ist ja wohl immer noch meine Sache. Versuche mit so einer Person nie über Zungen sprechen zu reden. Geh einen Schritt zurück und rede über Jesus als Herr. Das ist nämlich sein Problem. Wenn Jesus der Herr geklärt ist, die Frage, dann kannst du ihm zeigen im Wort Gottes, Jesus will, dass er in Zungen spricht. Aha, hatte ich bis jetzt nicht so auf dem Schirm, aber stimmt, tatsächlich hier ist das Wort Gottes. Paulus sagt auch, ich will, dass hier alle in Zungen spricht. Okay, dann soll es so sein. Auch wenn ich bis jetzt anticharismatisch war, was bedeutet das? Meine Identität ist nicht meine Prägung, meine Identität ist, ich bin jetzt Kind Gottes. Ich bin Nachfolger des Herrn, ich bin dafür da, seinen Willen zu tun. So, die Bedingungen zu verändern oder darüber auch nur zu versuchen zu verhandeln, ist der Beweis, dass man nicht wirklich akzeptiert hat, Jesus ist der Herr. Weil in seiner Liebe, und das ist für viele Leute ein Schock, wenn sie begreifen, auf einmal Jesus ist die erste Person in meinem Leben, die ich treffe, die ich nicht manipulieren kann. Das ist ein Schock für viele Leute. Ein heilsamer Schock, den sie unbedingt auskosten sollten. Jesus ist die erste Person, den man nicht mehr über den Tisch ziehen kann, den man nicht mehr auf seine Seite ziehen kann, den man nicht mehr irgendwie dazu bringen kann, naja, aber eigentlich ist es ja besser, wie ich das will. Nein, nicht mein Wille, sein Wille soll geschehen. So, ob ich einen Lehrlingsvertrag unterschreibe oder nicht, niemand zwingt mich dazu. Es ist meine eigene Entscheidung. Aber unterschrieben habe ich das, was alles darüber steht. All die Bedingungen und all die Einzelheiten, die der Lehrvertrag ausmachen. Da kann ich nicht irgendeinen Punkt ausnehmen als Kfz-Mechatroniker, aber eine Bedingung hätte ich, also Öl an die Hände, das geht bei mir gar nicht. Das müssen wir irgendwie umgehen. Ich kann mir ja eine Reparatur auch anschauen und sehen, wie ihr das so macht, da lerne ich ja auch eine Menge. Aber Öl an die Finger, das habe ich noch nie gemocht und dann die schwarzen Fingernägel. Also das ginge eben nicht. Was wird der Ausbilder sagen? Dann hast du den falschen Beruf gewählt, mein Junge. Wenn du hier arbeitest und Mechatroniker wirst, wirst du Dreck unter die Fingernägel bekommen und du wirst deine Hände schwarz machen. Das wird so sein, verspreche ich dir. Und es ist freiwillig, dass er diese Ausbildung macht, aber die Inhalte werden vorgegeben und sind nicht verhandelbar. Und so ist weder Zehnte noch sexuelle Reinheit noch nicht mehr lügen und nicht das Finanzamt betrügen. All das sind Dinge, die sind nicht verhandelbar. Die sind alle schon mit eingeschlossen in den Lehrvertrag. Das heißt, ich gehöre Jesus. Ich folge ihm nach. Nicht mehr mein Wille. Und weil heute so viele Leute kommen, ja, ich war schon der Gemeinde, ich habe mich bekehrt und so weiter. Lass uns nicht denken, automatisch, nur weil sie das sagen, das ist schon alles so. Wir checken ab. Wir stellen Fragen. Eine ganz wichtige Sache in Jüngerschaft ist die Kunst, Fragen zu stellen. Und das hat ganz viel mit innerer Freiheit oder Angst vor Menschenfurcht zu tun, Fragen zu stellen. Wir müssen manchmal sehr intime, sehr peinliche Fragen stellen. Und das tun wir, weil wir Menschen helfen wollen, weil wir der Sache auf den Grund gehen wollen. So, wenn wir Ausbilder sein wollen in Bezug auf Jüngerschaft, wir brauchen eine Freisetzung von Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Amen. Absolut notwendig. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit ist schon eine Entscheidung zum Kompromiss und wird dazu führen, dass wir Kompromisse machen. Jesus macht keine Kompromisse, wir machen auch keine Kompromisse. Amen. Amen. Und dann kommt die typische Antwort, das ist aber hart. Alle Ordnungen, die Jesus uns gibt durch sein Wort, kommen aus Liebe. Niemals aus Härte, niemals aus dem Verlangen, uns es irgendwie richtig schwer zu machen, nach der Devise. Wenn schon die Rettung umsonst ist, aber hinterher muss er schon ein bisschen leiden. Sonst wäre es ja zu einfach. Ja? Das ist nicht so. Sondern die Ordnung Gottes bringt Segen. Alle Ordnung Gottes bringen Segen. Ob das sexuelle Reinheit ist, im Verlangen, in der Fantasie, im Handeln, es bringt Segen. Und es ist von Gott verordnet, weil Gott gut ist. Und Gott ist nicht hart. Nur wenn man mit ihm nicht verhandeln kann, das ist nicht ein Zeichen von Härte, das ist ein Zeichen von, er ist entschieden, er ist eindeutig. Er ist der Herr. Aber mit Härte hat das nichts zu tun. Und was die Leute da ausdrücken, ist das Jaulen ihres eigenen Fleisches, das jetzt merkt, hier geht es jetzt ans Eingemachte. Und das Fleisch sagt, nee, das überlebe ich nicht, das ist zu hart, das ist zu viel, so geht es nicht, da geht man ja kaputt. Wo bleibt dann das letzte Vergnügen überhaupt noch? Das ist das Jaulen des Fleisches. Und weil die so fleischlich gesinnt sind, können sie nur wiedergeben, was das Fleisch ihnen vorjault. Und dann sagen sie, es ist zu hart. Gott ist nicht hart. Gott ist die liebevollste, barmherzigste, freundlichste, wohlwollendste Person im ganzen Universum. Und alle seine Gebote sind gegeben aus lauter Güte. Aber das kriegen viele nicht zusammen. Güte und Gebote. Für sie muss Güte bedeuten, möglichst wenig Gebote, viel Freiraum zu tun, was ich gern. Das ist die Gesinnung von Menschen, ihr Lieben. Das ist, wie heute viele, viele Gläubige auch ticken. Ja? Sie haben ein Verständnis von Liebe, das sehr anders ist als das Verständnis von Liebe in der Bibel. Und ihr Verständnis von Liebe ist, auf keinen Fall hat das was mit Gehorsam zu tun. Weil Gehorsam ist unangenehm. Gehorsam schränkt mich ein. Gehorsam raubt mir meine Freiheit. Und das ist ja nicht, was es sein soll. Jesus macht ja frei. Ja, frei für was? Frei zur Heiligkeit. Frei zum Gehorsam. Frei zu einem Leben, das Gott verherrlicht. Dazu macht Jesus uns frei. Nicht frei, dass du dann tun kannst, wozu du Lust hast. Ja? Das kannst du, wenn du tiefer einsteigst in die tieferen Dimensionen der Erlösung und dein Herz verwandelt wird und dein Herz liebt, was Gott liebt und hasst, was Gott hasst. Dann kann man sagen, mach, was du willst. Und Gott ist mit dir. Aber erstmal gibt es ein Training, wo du viele Male Wünsche, die du verspürst, verleugnen sollst. Und sagen musst, da ist jetzt in mir dieser Wunsch. Aber es geht nicht nach Wunsch, es geht nach Wahrheit. Was ist richtig? Was ist notwendig? Und deswegen, weil ich mich entschieden habe für das Richtige und für das Notwendige, sage ich zu diesem Wunsch Nein. Ja. 15-jähriges Teenie-Mädchen. Ja, aber ich will auch einen Freund haben, wie alle in meiner Klasse. Ja, dass du den Wunsch hast, einen Freund zu haben, können wir gut verstehen. Dafür verurteilt dich auch keiner. Aber die Frage ist, was wirst du mit diesem Wunsch tun? Wirst du diesen Wunsch kreuzigen? Oder sagen, weil der Wunsch da ist, und das hat mir ja schließlich Gott gegeben, deswegen habe ich auch ein Recht, diesen Wunsch jetzt auszuleben. Was wirst du tun? Ein Wunsch zu haben, das ist erstmal nur ein Fakt. Aber unsere Verantwortung ist zu prüfen, was ist der Wille Gottes und was tue ich jetzt? Gebe ich diesem Wunsch nach, weil mein Wunsch ist mein König? Oder sage ich, Wunsch hin, Wunsch her, schlussendlich siegt Gott, schlussendlich siegt die Wahrheit und ich bringe alle meine Wünsche in Unterordnung unter Christus. Oder Paulus nennt es viel brutaler, tötet die Glieder, Kolosser 3, tötet diese Dinge, Unzucht, Unreinheit, böse Begierde, Zorn, Eifersucht, tötet diese Dinge. Ein Jünger wird lernen zu töten. Das ist ein Jünger. Er wird lernen zu töten und er wird verstehen, dass die Mentalität des Krieges und entweder ich bringe die Sünde um oder die Sünde bringt mich um. Wenn wir erstmal das verstanden haben, dass es keine Alternative gibt, es gibt keinen dritten Weg, dann werden wir lernen, radikal zu werden gegen Dinge in uns, wie Wünsche, Fantasien, Begierden, die nicht Christus verherrlichen. Das ist, was er gesagt hat. Wenn dein Auge dich ärgert, reiß es aus. Das ist dieser Krieg gegen die Sünde. Das ist eines der Hauptdinge, die wir dem Jünger beibringen werden. Und das wird heute flächendeckend im Land nicht mehr verkündigt. Das ist so. Aber wir gehen nach diesem Buch und nicht nach dem, was flächendeckend hier verbreitet wird und was anerkannt ist. Wir gehen nach diesem Buch. Halleluja. Weil die Meinungen, die Stimmungen, die Trends und die Vorlieben ändern sich, aber unser Gott ändert sich nicht und sein Wort ändert sich auch nicht. Halleluja. So, wo waren wir denn eigentlich? Empfang des Heiligen Geistes. Du fragst, bist du erfüllt vom Heiligen Geist? Sprichst du nur so? Nein. Und dann nimmst du das nicht so hin, sondern du zeigst ihm aus dem Wort, was der Wille Gottes ist. Es ist der Wille Gottes, dass du erfüllt bist vom Heiligen Geist und dass du Gott anbetest im Geist und in der Wahrheit. Dass du ihn anbetest in dieser wunderbaren Sprache, weil das ist die Kraftquelle. Paulus sagt, und Jesus hat gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, um einen Unterschied zu machen zum Lebensstil der Menschen da draußen. Das soll ein Unterschied sein. Auch das wird heute gar nicht mehr akzeptiert. Da kommen solche Sprüche wie, Christen sind nicht anders. Oder wie hieß es damals bei den Baptisten? Christen sind nicht besser, die haben es nur besser. Was für ein Spruch. Was sagt das Wort Gottes? Ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Oder Da wird man einen Unterschied sehen zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Das ist ein Unterschied in der Art und Weise, wie jemand Internet benutzt, in der Art und Weise, wie jemand den Fernseher benutzt, in der Art und Weise, wie er seinen Mund benutzt, wie er seine Augen benutzt. Das ist ein Unterschied, ein fundamentaler Unterschied. Und dieser Unterschied kann nur zustande kommen, wenn jemand bereit ist, als Jünger einen neuen Lebensstil, nämlich den Lebensstil des Reiches Gottes, zu lernen. Und alles im Leben, was anspruchsvoll ist, verlangt Beständigkeit, Entschiedenheit, Fleiß, dranbleiben, üben, üben, üben. Ob das Querflöte spielen ist oder irgendetwas anderes. Das fällt einem nicht einfach in den Schoß, das kommt nicht per Handauflegung. Und es muss geübt werden, es muss eingeübt werden. Und ein Trainer, der Höchstleistungen erreichen will, ein Sportler, braucht einen Trainer. Der macht das nicht alles aus dem Buch und sagt, ich lese jetzt irgendwie diese Literatur hier, eine halbe Bibliothek, und wenn ich die durchgearbeitet habe, dann bin ich fit für die Olympiade. Und habe nie einen Trainer gesehen, war nie auf dem Trainingsplatz. So etwas gibt es nicht. Der investiert Jahre und Jahre. Das hat mich so beeindruckt, obwohl ich wirklich von Sport keine Ahnung habe. Aber diese Mentalität von dieser Kerber, die solche Rückschläge erlebt hat und dran geblieben ist und dann schließlich Wimbledon den Pokal gewonnen, das hat mich so beeindruckt. Nicht, dass ich irgendwas auf Tennis, ich habe das Spiel auch nicht geguckt, aber einfach diese Mentalität. Und Paulus vergleicht Christsein mit Sport und mit einem Krieger, mit einem Soldaten. Da sind nämlich diese Elemente von Entschiedenheit, von Beständigkeit, von Opfer bringen, einen Preis bezahlen, fokussiert sein, andere Dinge beiseite lassen, um dieses eine Ziel zu erreichen. Diese Elemente findest du bei Sportlern und das findest du auch beim Soldaten. Und darum benutzt Paulus diese Bilder. Um das geht es. Und das kommt nicht von alleine, sondern es braucht einen Trainer dazu. So, also wollen wir hier mal mit dem Text weitermachen. Also die vier Grundvoraussetzungen, die da sein müssen, damit es Jüngerschaft gibt. Und bitte, bitte, keine falsche Barmherzigkeit. Ja, der will nicht in Sprachen reden, aber trotzdem, wir probieren schon mal ein bisschen mit Jüngerschaft. Es gibt nur einen Grund, warum jemand nicht in Sprachen reden will. Weil er seine eigenen Gefühle oder die Prägung oder die Autorität von irgendwelchen anderen geistlichen Leitern für so wichtig hält, dass er sagt, hier beurlaube ich mich vom Wort Gottes. Sprich Unabhängigkeit. Und den kannst du nicht in Jüngerschaft führen. Weil Jüngerschaft ist, hier bin ich, was soll ich machen? Er sagt, ich mache alles, aber nicht in Sprachen reden. Er ist kein Jünger. Er ist immer noch in Eigenwilligkeit. Er ist immer noch, ich mache es auf meine Art und Weise. Nicht wirklich ausgeliefert. Ja? Und wenn wir verstehen vom Wort Gottes, dass es eine Kraftquelle ist, in Sprachen zu sprechen, wer würde dann dagegen sein? Warum will jemand sagen, hier hat Gott einen Weg, wie ich mit Kraft erfüllt werden kann, jeden Morgen, und zwar aufgrund meiner eigenen Entscheidung und meiner eigenen Hingabe. Ich muss nicht warten, ob es kommt oder nicht, sondern ich tue etwas und Gott füllt mich mit Kraft. Amen. Wer will dann sagen, nö, das brauche ich nicht. Und du hörst so Antworten, gerade als der letzte Gespräch. Man kann auch ein guter Christ sein, ohne in Zungen zu beten. Ich sage, nach dem, was du verstehst, als was ein guter Christ ist, ja. Aber vom neutestamentlichen Standpunkt aus gesehen, nein, leider nein. So, da sind wir beharrlich. Da beharren wir auf der Wahrheit. Und wenn jemand an irgendeiner Stelle sich sperrt gegen die Wahrheit, dann nicht, weil er es nicht kann oder irgendwas, sondern weil er einfach noch in dieser Haltung ist, aber bitte zu meinen Bedingungen. So, diese vier Voraussetzungen müssen da sein. Und wenn die da sind, dann geht es los. Und wie wird es ausgedrückt im Wort Gottes? Apostelgeschichte 2, 42. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Sie blieben in der Lehre. Das heißt, wenn das Meeting zu Ende war, sind sie nicht aus der Lehre ausgestiegen, sondern die haben die Lehre mitgenommen in den Alltag, in die Familie, in das Leben, in die Arbeit. und sie blieben in der Lehre. Das ist nicht eine theoretische Zustimmung, sondern da ist der Anspruch dahinter, ich lerne jetzt mit der Gnade Gottes und dank sei Gott, dass Gott so gnädig und geduldig ist, ich lerne jetzt das, was ich gelehrt bekommen habe, umzusetzen. Das ist ein Jünger. Nicht, es war ein schöner Vortrag. Aber das hat natürlich mit dem wirklichen Leben nichts zu tun. Wir haben einmal ein Seminar gemacht für junge Leute. Über Beziehungen, Freundschaft, sexuelle Reinheit, Ehepartner finden und solche Sachen. Und da war ein junger Mann da, Jugendleiter, war ganz begeistert, hat das ganze Seminar hinterher als MP3 dann mitgenommen, geht nach Hause, geht zu seinem Pastor und sagt, hier, das musst du hören, das ist, was wir brauchen in der Gemeinde, sexuelle Reinheit. Das wird dir erklärt, ja? Und der Pastor nimmt die CD, hat nicht eine Botschaft gehört, nimm nur die CD und sagt, ist sicherlich schöne Lehre, aber leben kann man das nicht. Was für eine Gesinnung. Also die Bibel ist nur geschrieben, dass man die predigen kann, aber auf keinen Fall den Anspruch hat, die leben wir jetzt auch. Das ist nur, damit die Prediger Material haben. Und die Gemeinde weiß natürlich, dass jemand kam mal zu mir. Ehrlich, ist wirklich passiert. Sage mal, war das jetzt nur gepredigt oder meinst du das wirklich? Das ist wirklich passiert. War das jetzt nur gepredigt oder meinst du das wirklich? Also das heißt, der muss davor Prediger getroffen haben, von denen ganz klar war, die predigen das nur. Die versuchen nicht, das selber zu leben. Die haben auch nicht den Anspruch, dass ich das versuchen soll zu leben. Das ist einfach nur, um die Zeit zu füllen. Weil irgendwas müssen wir ja machen in einer Stunde Gottesdienst. Ja. Was für eine Gesinnung, was für eine Einstellung. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Lehrt sie halten, das heißt beobachten, ausführen, tun, umsetzen. Das ist, was das Ziel ist. Ein Ziel ist nicht, oder unser Ziel ist nicht, den Jüngern mit Bibelwissen vollzustopfen. Unser Ziel ist, ihn dahin zu bringen, seinen Lebensstil anzupassen an den Lebensstil des Reiches Gottes. Das ist unser Ziel. Um das geht es. Es ist ein neuer Lebensstil. Und das ist der Lebensstil des Reiches Gottes. Und die große Gnade besteht darin, dass wir jetzt die Chance haben, als Kinder Gottes, diesen Lebensstil, den wir dann bis in alle Ewigkeiten weiterleben werden. Ja? Einander unterordnen, einander höher machen, also selbst segnen, Gutes wollen für den anderen. Das werden wir noch in 100.000 Jahren tun. Ist dir das klar? Das wird nie wieder aufhören. Doch. Es macht Sinn, das jetzt zu lernen. Du wirst nie wieder was anderes machen. Dabei wirst du bleiben. Das ist der Lebensstil des Himmels. Und darum ist der Himmel ein Ort der Freude. Weil die Ordnung Gottes dort regiert. Weil Gott dort regiert. Weil alles, was die Liebe stört, dort nicht mehr vorkommt. Kein Hass, keine Rebellion, keine Auflehnung, kein schlechtes Reden, keine Besserwisserei, kein Ego-Trip. All diese Dinge, das gibt es da nicht mehr. Und das macht den Himmel so himmlisch und begehrenswert. Und wir haben das Vorrecht, wir dürfen das jetzt hier schon einüben. Und das nennt man Gemeinde. Das ist das Ziel. Ich habe einen Freund in Russland, der kommt aus Verbrecherkreisen und aus Drogenkreisen und hat Rehabilitation durchgemacht und hat dann später selber ein Reha-Zentrum aufgebaut. Und er klagt mir das Leid in Bezug auf die Gemeinde, was da nicht geht. Bei uns im Reha-Zentrum, da gibt es klare Regeln und da geht es so und da geht es so und das funktioniert. Aber in der Gemeinde, ich sage, das ist dein Problem. Du behandelst die Gemeinde anders als dein Reha-Zentrum. Das ist dein Problem. Wir sind alle in Reha. Als ich zum Glauben gekommen bin, ich war so kaputt, ich war so durcheinander, ich war so gebunden. Ich war so ein psychisches Wrack durch all die Drogen und diese furchtbaren Dinge dort. Und Jesus sagt zu mir, du brauchst Therapie. Ich habe nicht widersprochen. Ich habe gesagt, das weiß ich. Und er sagt, und ich bin dein Arzt.
Halleluja.
Halleluja. Und seitdem bin ich in Therapie. Jetzt 42 Jahre. Also Langzeittherapie. Hey, wenn du Christ bist, bist du in Therapie. Und da gibt es einen Therapeuten. Und nicht einen, der schwafelt, sondern der weiß, wo es wirklich hapert und was du brauchst. Und er nimmt dich an die Hand und er lehrt dich. Das ist Jesus, unser Arzt. Halleluja. Sag mal, wann haben wir angefangen?
10.
Mit nee, Papa,
mit der, ich glaube 20 vor 11 oder
so. Ah, habe ich noch ein paar Minütchen.
Ja. Du hast.
Ja, okay. So, also. Paulus sagt zu Timotheus, du bist meiner Lehre nachgefolgt. Das war sein geistlicher Sohn Timotheus. Meiner Lehre nachgefolgt. Interessanterweise nennt er das Evangelium, von dem er ganz klar sagt, das hat er nicht sich selber ausgedacht, hat er auch nicht von den anderen Aposteln abgekupfert, sondern per Offenbarung von Christus persönlich empfangen. Er darf es nennen, sein Evangelium. Er weiß ganz genau, was er damit meint. Er sagt nicht, ich habe das empfunden und ich bin jetzt der Nummer 1 Mann der Prediger oder so. Er weiß ganz genau, wo das herkommt und wem die Ehre zu geben ist. Und trotzdem nennt er es sein Evangelium. In aller Demut und Dankbarkeit. Und du bist meiner Lehre nachgefolgt. Das sagt er zu seinem geistlichen Sohn. Und das sehen wir in der Bibel. Das ist Jüngerschaft. Da gibt es welche, die sind von Gott beauftragt zu lehren und die anderen sind beauftragt zu lauschen, mitzuschreiben und mit dem Herzen mitzugehen und sich zu entscheiden und zu sagen, das will ich umsetzen. Das soll in meinem Leben zu sehen sein. Ein Jünger hört ganz anders eine Predigt als ein normaler, durchschnittlicher Gottesdienstbesucher. Ein Gottesdienstbesucher kommt, mal sehen, was es heute Neues gibt. Vielleicht gibt es was Neues, was ich noch nicht gehört habe, was Interessantes, was Spannendes vielleicht sogar. Und weil es selten etwas Neues gibt, weil das Buch hat nur so viele Seiten und mehr gibt es halt nicht, ja, sind so viele Christen gelangweilt. Warum sind sie gelangweilt? Nicht, weil sie das Alte wieder aufgewärmt bekommen, sondern weil sie nicht hören mit der Gesinnung, das soll ich tun, das werde ich tun und ich gebe mich dazu hin und ich suche die Gnade Gottes, das buchstäblich in meinem Leben umzusetzen. Das ist mein Anspruch. Sie kommen nur mit dem Anspruch, mal gucken, ob dem Prediger was Neues eingefallen ist. Vielleicht hat er einen neuen Witz auf Lager oder irgendwie eine Pointe oder irgendwas Interessantes, was mich mal ein bisschen belebt. Und die Leute kommen in den Gottesdienst und sie wollen ein bisschen aufgemöbelt werden, ein bisschen aufgefrischt werden, ein bisschen irgendwie berieselt werden, ein bisschen unterhalten werden. Das ist nicht die Mentalität eines Jüngers. Auch wenn Sie Ihre Bibel lesen nach der Devise, gibt es noch etwas Neues, wird es langweilig. Ja. Jemand sagt, du, ich bin durch die ganze Bibel gegangen, also so viel hat es nicht gebracht. Und der Prediger sagt, dann lass mal die Bibel durch dich gehen. Dann gibt es Überraschungen, dann gibt es Entdeckungen und dann sieht man seine Lügen, seine Täuschungen, seine Kompromisse. Und all die Dinge, die man sich so zurechtgelegt hat. Und da gibt es Überführung und da gibt es Reue und da gibt es herrliche Entschlüsse, neu durchzustarten und jetzt andere Wege einzuschlagen. Da gibt es die Gnade der Vergebung und die Gnade der Motivation, die Gnade der Kraft. All das erlebt der, der nur mal so durch die Bibel geht. Gibt es da noch irgendwas Interessantes? Das erlebt er gar nicht, das kennt er gar nicht. Das Wort Gottes ist gegeben zur Überführung. Überführung bedeutet nicht Verdammnis. Überführung bedeutet, mir wird klar gemacht, wo ich daneben bin. Das ist Überführung. Und Überführung ist ja vom Heiligen Geist. Und es ist immer zusammen kombiniert mit der Motivation, es besser zu machen. Das ist Überführung. Und Gott überführt. Und weil heute Gott der Bibel, so wenig bekannt ist, deswegen gibt es heute weltbekannte Handelns, die Bestseller schreiben und die uns erzählen wollen, Gott überführt nicht von Sünde. Wie kann das sein, dass das ein Bestseller wird? Wie kann das sein? Weil die, die lesen, noch weniger Ahnung haben als der, der geschrieben hat. Das ist die einzige Erklärung. Das ist die einzige Erklärung. Die, die ihre Bibel wirklich kennen und ernst nehmen, die können doch nicht allen Ernstes Fan von Joseph Prinz sein. Das geht überhaupt gar nicht. Das gibt es überhaupt nicht.
Amen.
Aber Gott ist heute nicht bekannt in seinem Wesen. Man hat eine selbstgemachte Definition von Liebe und eine Vorstellung, wie man gerne möchte oder wie mein Fleisch möchte. das Gott sein sollte. Und diesen Jesus, der nicht in der Bibel ist, den betet man an. Aber das ist nicht der Jesus der Bibel. Und deswegen hast du dann so einen entsetzlichen Mangel an Ehrfurcht. Weil ein Jesus, der auf deine Befindlichkeiten und auf deine fleischlichen Bedürfnisse Rücksicht nimmt, wie kannst du den respektieren? Der ist dein Diener. Der macht alles, was du haben willst. Du kannst keinen Respekt haben. Respekt kannst du haben, wenn er sagt, ich liebe dich, aber dieses Zeug muss aus deinem Leben raus. Und ich verspreche dir, diese Sache kommt aus deinem Leben. Da kommt Respekt. Da kommt, okay, Gott hat mich lieb. Aber das heißt nicht, dass er fünf durchgehen lässt und erzählt, dass er vier. Sondern Gott ist klar und Gott ist konsequent und Gott paktiert nicht mit meiner Sünde. Er steht auf meiner Seite, aber nicht auf der Seite der Sünde. Das ist Gott. Und das ist ja gut so. Weil jede Sünde, die ich loswerde, ich rede jetzt von charakterlichen Sachen, bringt uns mehr Lebensgenuss, bringt uns mehr den Segen, bringt uns mehr hinein in echte Beziehungen mit Menschen. Es ist ein Segen, dass wir erzogen werden. Aber dieses, die Güte und die Strenge Gottes, das will heute keiner mehr hören. Und ihre Vorstellung von Güte ist, Gott lässt uns in Ruhe und er ist nur happy, dass wir überhaupt da sind, dass wir ab und zu mal kommen oder vielleicht so mal einen kleinen Fingerkrumm machen. Da ist er schon zufrieden und da ist er glücklich. Das ist so weit weg vom Evangelium. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht um ihn zu ehren, ihn zu lieben, ihn zu fürchten, Ehrfurcht zu haben vor Gott. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Das bedeutet, da gab es nicht solche Situationen, Petrus war fertig mit Predigen, jemand sagt, hallo, ganz interessant, aber ich habe noch ein paar andere gegensätzliche Ideen zu diesem Punkt. Darf ich mal das Mikrofon haben? Ich möchte mal meine Sicht darlegen. Hätte der das Mikrofon gekriegt? Nein. Die hätte gesagt, pass auf, du bist Jünger, du bist Lernender, du hast zu sitzen und mitzuschreiben und ein weites, offenes Herz zu haben und begierig zu lauschen auf das, was wir unter der Leitung des Heiligen Geistes auf der Grundlage dieses Buches dir beibringen. Und deine einzige Aufgabe ist, zu hören, rauszugehen und umzusetzen. Das ist deine Aufgabe ist nicht, die Apostel zu korrigieren. Da gab es nicht eine Meinungsvielfalt. Da gab es nicht einen Pluralismus. Da gab es nicht Leute, die sagen, ja, das ist ganz interessant, was der lädt, aber ich habe ja auch den Heiligen Geist und ich sehe das ein bisschen anders. Das gab es nicht. Die ersten aufgezeichneten Gebete zu Maria kommen aus dem 3. Jahrhundert. 3., 4. Jahrhundert. Vorher hat niemals ein Christ auch nur an die Idee gedacht, zu Maria zu beten. Warum? Weil die Lehre der Apostel noch so stark nachgewirkt hat, dass sie genau verstanden haben, Gott ist Gott und Gott wird angebetet und da ist kein anderer Name, den wir anrufen. Da ist kein anderer Name, zu dem wir Zuflucht rufen. Das wäre Gotteslästerung, das wäre furchtbar. Das darf nicht sein. Wir wollen Gott nicht erzürnen. Dann stellen sich solche Leute hin und sehen, von Alters her schon wurde Maria angerufen. Nein, eben nicht von Alters her. Von Alters her gab es so etwas nicht. Von Alters her gab es das, was es in der Bibel gab. So, das ist grobe Geschichtsfälschung, was da Herr Hartl betreibt. Grobe Geschichtsfälschung. Damit hätte man sich in wissenschaftlichen Kreisen diskreditiert und wäre einfach aus dem Raster geflogen. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Sie haben verstanden, die hat Jesus trainiert, die hat er beauftragt, denen hat er Offenbarung gegeben über das Evangelium, was wir kennenlernen müssen. Und denen hören wir zu. Wir sind nicht dazu da, das zu ergänzen oder zu verändern oder irgendwie umzuschreiben. Wir sind dafür da, zu hören und zu tun. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Jüngerschaft. Wie viele Male passiert es? Leute haben gerade gewechselt von der anderen Gemeinde und kaum sind sie angekommen, wollen sie uns nun erzählen, was wir alles anders machen sollen. Wir wissen alles besser. Wir wissen alles besser. Ich sage, pass auf, kauf den großen Block, spitz dein Bleistift und komm und sei bereit und schreib mit, was das Zeug hält. Zu Hause vergleichst du deine Mitschriften mit der Schrift und alles, was du in der Schrift findest, das wirst du tun. Und das tu ein paar Jahre und dann reden wir weiter. Und dann schlagen wir ein neues Kapitel auf, das heißt Mitarbeiterschaft. Aber was wir heute tun, Leute, die noch nicht mal bekehrt sind, werden Mitarbeiter. Die nie durch Jüngerschaft gegangen sind, die nie Demut und Sanftmut auch nur am Ansatz verstanden haben. Und denen werden dann Aufgaben und Positionen und Ämter gegeben. Ihr Lieben, sowas kann doch gar nicht gut gehen. Und das geht ja auch nicht gut. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Halleluja. Und das werden wir dem Jünger beibringen. Die Lehre der Apostel, wie wir sie finden im Neuen Testament, zu studieren und dann anzuwenden. Nichts anderes ist seine Aufgabe. Und auf diese Art und Weise wird Charakter geprägt und geformt. Wir werden in der nächsten Einheit viele praktische Dinge uns anschauen, was der zu lernen hat und dann vor allen Dingen, wie er das zu lernen hat, der Jünger, und was unsere Rolle dabei ist. Aber jetzt machen wir erstmal ein Päuschen.